ARD. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
Mit Stefanie Mannhardt. Viel ist in den letzten Tagen ja wieder die Rede gewesen von einem neuen Abkommen zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Es geht um eine Feuerpause und um die Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der Terroristen. Fast genau 7 Monate ist der Überfall der Hamas auf Israel jetzt her. Mehr als 1200 Menschen wurden dabei getötet. Rund 250 Menschen wurden als Geiseln genommen. Zurzeit werden noch rund 130 Geiseln im Gazastreifen vermutet. Wie viele von ihnen noch leben, ist nicht bekannt. Einer, der diesen Horror als Geisel überlebt hat, ist Louis Haar. Und er spricht auch darüber, über seine 129 Tage in der Gewalt der Hamas. Der 70-Jährige ist gebürtiger Argentinier, weshalb unser Israel-Korrespondent Julio Segador mit ihm auf Spanisch gesprochen hat.
Es ist der 12. Februar, 2 Uhr morgens. Soldaten der Spezialeinheit Shayetet 13 befreien nahe Rafah 2 Geiseln aus der Hand der Hamas. Ich habe sie, sie sind okay, gibt der Soldat an die Kommandoleitstelle durch. Willkommen zurück, begrüßt einer der Soldaten die beiden Geiseln. Wie geht es euch? Fragt er. Das ist wie ein Schock, aber es ist alles gut, antwortet Luis Haar.
Y mismo cuando me han salvado, yo le pregunté a uno de los soldados, si esto es de verdad o que estamos adentro en una película.
Fast 3 Monate nach dieser spektakulären Rettungsaktion erinnert sich Luis Haar im Gespräch mit der ARD an diesen Moment. Ob das jetzt echt sei oder doch nur ein Film, fragt er den Soldaten. Der antwortet nur, wir sind gekommen, um dich zu deiner Familie zurückzubringen. Wir treffen Luis Haar in einem Apartment in Herzliya nördlich von Tel Aviv. Als junger Mann wanderte er aus Argentinien nach Israel aus. Wir führen das Interview daher auf Spanisch, in seiner Muttersprache. Luis Haar war am 7. Oktober, dem Tag des Überfalls der Hamas in Nir Yitzhak, einem Kibbutz unweit des Grenzüberganges Kerem Shalom. Mehrere Familienmitglieder schlafen in dem Haus. Morgens hören sie Sirenen und Kampfgeräusche. Nur wenig später dringen Terroristen in das Haus seiner Lebensgefährtin Clara Marmann ein. Sie flüchten in den Schutzraum, doch Hamas-Kämpfer feuern auf die Tür. Wir waren im toten Winkel, deshalb gingen die Kugeln an uns vorbei, wenn auch sehr nah. Wir lagen auf dem Boden und hatten uns umarmt. Dann drangen sie ein und schossen in die Luft. Da wir unten waren, trafen uns die Kugeln nicht. Wir schrien, nicht schießen, nicht schießen. Sie werden verschont. Für Luis Haar, seine Lebensgefährtin Clara Marmann, 2 ihrer Geschwister und ihre Nichte, geht es auf der Ladefläche eines Toyota Pickup in den Gazastreifen. Sie sitzen während der Fahrt auf Waffen und Granaten. Dann müssen sie 3 Stunden barfuß über dunkle, unbefestigte Tunnelgänge laufen. Sie kommen in Rafah an, wo ihnen arabische Kleidung angezogen wird. Nach 2 Tagen kommen sie in ein Apartment, wo Luis Haar bis zu seiner Rettung bleiben wird. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen.
Uno de los que nos cuidaba era peligroso, nos provocaba.
Einer unserer Wächter war gefährlich, provozierte uns immer wieder. Er belästigte das Mädchen, das bei uns war. Er sagte, dass er Single sei und sie gerne heiraten würde. Dabei machte er immer wieder diese Bewegung, als würde er ihr den Ring anstecken. Wir sagten ihr, sie solle sich umdrehen, so tun, als würde sie schlafen, ihm nicht antworten, sich keine Sorgen machen. Doch sie weinte, es war wirklich gefährlich. Luis Haar hat bisher nur wenige Interviews gegeben. Er ist die erste vom Militär befreite Geisel, die mit einem deutschen Medium spricht. Der 71-Jährige wirkt gefasst, auch wenn die Emotionen ihn immer wieder einholen. 129 Tage ist er in der Hand der Terroristen, eingepfercht in einem kleinen Raum, den er nur verlässt, um in die Küche zu gehen oder auf die Toilette. Er wird zum Geschichtenerzähler in dieser Zeit. Damit vertreiben sie sich die endlosen Stunden, in denen sie in dem kleinen Raum sitzen.
Así en silencio, yo les contaba algunas de las historias de mi vida.
Leise erzählte ich ihnen Geschichten aus meinem Leben. Ich hatte so einige. Ich erzählte Geschichten, die mir in den Sinn kamen, aus meiner Kindheit in Argentinien, von Freunden. Jeden Tag habe ich etwas anderes erzählt. Und das Mädchen wollte immer mehr wissen. Ich erzählte sogar von den Geburten meiner Kinder. Es mangelte nicht an Geschichten. Und er wurde zum Koch, nicht nur für die Geiselgruppe.
Lo que había.
Wir aßen, was da war. Sie brachten die Produkte mit, etwa eine Dose Erbsen. Anfangs gab es auch Eier, dann aber keine mehr. Und es gab Tage, an denen wir nur ein Pita-Brot gegessen haben, den ganzen Tag. Wenn es etwas zum Zubereiten gab, habe ich gekocht, für uns und auch für sie. 129 Tage gefangen. Keine der bisher freigekommenen Geiseln war länger verschleppt als Luis Haar. 129 Tage, in denen ihn immer wieder die Sehnsucht nach der Familie übermannte.
Una de las cosas que más me faltaban era el abrazo de mis nietos.
Was ich am meisten vermisste, war die Umarmung meiner Enkelkinder, sie zu spüren. Ich stellte mir die Wärme ihrer Umarmung vor und Tränen traten aus meinen Augen. Aber ich wollte nicht Fernando auch runterziehen, also sagte ich, hey, irgendetwas im Auge stört mich. Aber Luis und Fernando verloren nicht die Hoffnung, auch nachdem die beiden Frauen und das Mädchen im November im Zuge der Waffenruhe freigelassen wurden. Seine Lebensgefährtin Clara wollte ursprünglich bei ihm bleiben. Es war ein Moment der Hoffnung. Ich hatte Clara gesagt, dass sie rausgehen soll und all unseren Kindern und Enkeln Informationen über uns geben muss. Es war wichtig, dass sie rauskam. Es war das Beste, was passieren konnte. Es gab uns Hoffnung, dass wir ebenfalls rauskommen. Was dann nach mehr als 4 Monaten in der Hand der Hamas der Fall war. Nur wenige Stunden nach der spektakulären Rettungsaktion konnte Luis Haar seine Liebsten wieder in die Arme schließen.
Abrazar a mis hijos y a mis nietos, que es lo que más extrañaba, y estar todos juntos. Bueno, fue un mar de lágrimas.
Tränen schießen ihm während der Schilderung in die Augen. Allein die Erinnerung an das Gefühl, wie er am Tag seiner Rettung seine Familie wieder in die Arme schließt, überwältigt ihn. Seit seiner Befreiung sind inzwischen fast 3 Monate vergangen. Und auch wenn er nach außen stabil wirkt, die 129 Tage in der Hand der Hamas-Terroristen haben Spuren hinterlassen.
Por afuera uno se puede ver bien, pero la mente trabaja.
Von außen scheint manches zwar gut, aber der Geist gibt keine Ruhe. Ich schlafe nachts nicht gut, immer wieder kommen die Erinnerungen zurück. Manchmal weine ich ohne Grund wie eben. Ich denke, dass es Jahre dauern wird, bis wir darüber hinwegkommen. Sollte dies jemals der Fall sein, bei vielen. Was empfindet er, wenn er an das Leid im Gazastreifen denkt, an die vielen tausend Toten in diesem Krieg? Kann man als ehemalige Geisel Mitleid empfinden mit den Menschen im Gazastreifen? Nach allem, was ich durchgemacht habe, nach dem sexuellen Missbrauch von Frauen und Männern vor ihren Kindern, nachdem die Kinder nur 1/4 Pita am Tag bekamen und andere schreckliche Dinge, die ich gehört habe, heute kann mir dort niemand leid tun. Für die Zeit jetzt ist ihm nur eines wichtig. Er will mithelfen, dass die verbleibenden Geiseln nach Hause kommen. Hier sieht er die Regierung in der Verantwortung. Ich kann den Leuten in der Regierung und im Militär nicht sagen, was sie tun müssen. Ich bitte nur darum, dass sie die 133 Geiseln zurückbringen. Egal wie, so schnell wie möglich, egal um welchen Preis.
No importa el precio, no importa nada, pero hay que traer a todos.
Ja, wir haben uns dann hier das Haus gekauft. Mir war das damals nicht bewusst, dass es so dermaßen teuer ist, ein Haus zu kaufen. Nicht das Haus selber, sondern das Haus zu kaufen. Und es ist alles wesentlich schwerer, als ich mir das gedacht hätte. Und ich glaube tatsächlich, dass viele da dann auch einen Rückzieher machen, weil sie merken so, um Gottes Willen, wer soll ich das denn wissen? Also eigentlich sollte man Finanzwesen, Architektur, Bauingenieur, alles Mögliche studiert haben. Und ich weiß nicht, ob man dann lockerflockig da durchkommt, ohne dass einem das Kopfzerbrechen bereitet.
Und irgendwie erzählt uns jede Bank und jeder Berater etwas anderes. Wir wollen das alles endlich mal verständlicher haben und klären alles Wichtige rund um den Immobilienkauf für euch. Und das unabhängig. Ich bin Antonia Mannweiler aus der ARD-Finanzredaktion. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Burkhard Schnödewind liefern wir euch im Podcast Gold und Asche, Projekt Hauskauf, Schritt für Schritt die Infos, die euch sicher durch den Immobiliendschungel bringen. Gemeinsam mit Experten klären wir, für wen sich ein Immobilienkauf lohnt.
Das ist eine Milchmädchenrechte. Einfach zu sagen, Miete ist rausgeschmissen zum Fenster, so einfach ist es nicht.
Was das Timing des Kaufs angeht.
Stark werden die Preise nicht mehr fallen, sondern ich fürchte, sie werden bald eher dann auch wieder anfangen zu steigen.
Was ihr alles bei einer Finanzierung beachten solltet.
Ich muss mir darüber im Klaren sein, wenn ich jetzt nicht Krösus heiße, dass ich nicht auf die Malediven in den Urlaub fahren kann. Also, dass ich einfach sparen muss.
Ob der Mythos eigentlich stimmt, dass sich unsere Eltern und Großeltern noch mehr leisten konnten als wir heute.
Also, wenn meine Schwiegereltern schon mal berichten, die mussten, glaube ich, in der Spitze 12% Zinsen zahlen. Das ist natürlich gewaltig.
Welche Zuschüsse ihr vom Staat bekommen könnt und wie viele Pflichten es gerade in Sachen energetische Sanierung gibt. Spoiler Alert, trotz hitziger Debatte im Moment ist es gar nicht mal so viel. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Und ihr könnt entspannter an das Projekt Eigene Vier Wände rangehen. Das alles erfahrt ihr bei Gold und Asche, Projekt Hauskauf. Zu hören ab dem 21. Februar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.